Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren The Art of Health Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Nebennierenschwäche. Ihr habt es euch gewünscht. Es ist ein unglaublich komplexes Thema und ich habe mir deshalb eine Spezialistin in diesem Gebiet eingeladen, die liebe Julia Schulz, die werden wir gleich zusammen begrüßen. Ich freue mich wirklich auf diese Folge. Ich bin mir ganz sicher, dass sie euch was bringen wird und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum The Art of Health Podcast. Ich bin Marie Steffen, ich bin Personal Trainerin und Health Coach, seitdem ich 18 bin. Ich habe in den letzten Jahren über 200 Frauen individuell gecoacht und ihnen geholfen, ihre Ziele zu erreichen im Hinblick auf ihre optimale Gesundheit, körperliche Wunschform und ihrer leistungsorientierten Ziele. Und damit ich noch mehr Frauen helfen kann, möchte ich euch in Zukunft über meinen Podcast mehr Wissen und Tipps vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. So, ihr Lieben, heute habe ich, wie ich euch eben schon erzählt habe, meinen Gast zu Besuch bei dieser Podcast-Folge. Ich freue mich selber unglaublich, weil ich die liebe Julia Schulz schon seit einigen Monaten oder schon, ich glaube jetzt sogar ein Jahr, kenne und bin auf sie gestoßen, weil ich selber mich informieren wollte über das Thema Hormone. Und deshalb weiß ich ganz genau, dass wir jetzt hier die richtige Person haben für das Thema Nebennierenschwäche. Und freue mich, sie jetzt begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Julia, wie geht's dir?
Hallo Marie, mir geht's gut. Ich danke dir, dass ich auch in deinem Podcast sein darf. Du warst ja auch schon bei mir und ich freue mich.
Ja, ich mich auch. Und ich wollte jetzt schon anfangen zu erzählen, was du so machst, aber ich glaube, ich überlasse das dir, also Hormoncoach, das ist das, was ich immer so direkt über dich sage, aber vielleicht kannst du ganz kurz etwas über dich sagen, was du machst und was so deine Passion ist.
Ja, sehr gerne. Ja, ich, wie du schon gesagt hast, bin Hormoncoach, würde aber sagen, mit ein bisschen Spezialgebiet, also das Hormone, das ist ja ein ziemlich breites Feld. Ich liebe es, weil es mich auch selber irgendwie immer betroffen hat, über die Themen zu sprechen und aufzuklären. PCO-Syndrom, das ist eine Hormonstörung. Hypothalamische Amenorrhoe, auch eine Hormonstörung. Beides irgendwo, wo die Periode vielleicht nicht ganz da ist. Ja. Und die Nebennierenschwäche. Und bei allen dreien, ja, gibt es halt die Parallele auch zu mir. Und deswegen finde ich das so wichtig, weil ich selber in diesen Bereichen natürlich ganz viel ausprobiert habe, selber viel lernen musste und dann natürlich auch in Eigenrecherche und Weiterbildungen und so weiter immer tiefer eingestiegen bin. Und das ist halt meine Passion geworden, weil ich halt auch sehe, dass es in der Schulmedizin doch recht schwierig ist, mit diesen Hormonstörungen wirklich gut umzugehen. Und ich sehe das halt immer wieder, dass einfach die Frauen nicht wissen, was sie da machen sollen. Es wird irgendwie, also teilweise auch richtig panisch, weil denen da irgendwas vor den Kopf geworfen wird, von wegen nie schwanger und das wird nichts ohne Medikamente und das ist einfach so nicht wahr. Absolut. Und das will ich so nicht stehen lassen, das muss sich ändern, deswegen mache ich das, was ich mache.
Ja, ich finde das unglaublich toll, ich bin so begeistert von deinem Content und ich sag jedes Mal, wenn jemand auf mich zukommt und irgendwie was hat, ein Problem, dann sage ich, geh zu Julia, weil sie sich darauf spezialisiert. Und das ist eben das Thema. Wenn ich meine Kunden zu einer Frauenärztin schicke oder einem normalen Hausarzt, was auch immer, sie dann eben für Themen haben, dann ja, im blödsten Fall, und der ist leider nicht unhäufig, wird man einfach nach Hause geschickt oder es liegt dann am Stress oder keine Ahnung, dann haben sie vielleicht ein bisschen mehr gegessen, deswegen haben sie zugenommen oder sie können eben nie wieder schwanger werden, was auch immer es ist. Da ist irgendwie so wenig ganzheitliches Wissen da oder nicht die Bereitschaft, ich weiß es nicht, möchte auch keinen Arzt verteufeln, absolut nicht. Die müssen auch irgendwie zusehen, dass sie ihren Kram natürlich diagnostizieren, die können auch nicht alles machen, aber ich bin so glücklich, dass du dich darauf spezialisiert hast und dass ich dich gefunden habe damals. Richtig cool. Und ja, ich wollte jetzt, bevor wir hier gleich ganz tief in die Thematik noch eintauchen, weil du mich das gefragt hast und ich weiß, dass du deine Gäste das immer fragst, was du heute zum Frühstück gegessen hast.
Ich hatte heute einen Porridge und ich mache mir da immer noch so ein bisschen Proteinpulver rein. Und Zimt gehört bei mir immer mit rein. Mega. Ansonsten schmeckt es mir ein bisschen fad, aber Zimt ist auch mega gut für den Blutzuckerspiegel übrigens. Und da drauf tatsächlich, wie nennt man das? Kaki?
Ah glaube, ja, kenne ich.
Persimmon, sagt man im Englischen. Und Apfel.
Ah, lecker, voll gut. Und machst du da veganes Proteinpulver rein oder Whey?
Ich habe veganes Proteinpulver, ja.
Ja, habe ich auch. Ich finde irgendwie die Konsistenz immer besser.
Ja, also ich benutze gar keinen Whey, habe ich schon lange. Also ich weiß nicht, ob ich das jemals benutzt habe, aber ich bin ja, ich vertrage ja so Milcheiweiß nicht wirklich gut, ja. Deswegen lasse ich da lieber die Finger von.
Ja, kann ich absolut verstehen. Das ist bei mir auch schwierig, aber nur mit der Haut, nicht jetzt darmtechnisch. Ja, cool. Hört sich mega gut an. Habe ich auch natürlich immer zum Frühstück. Das wissen ja meine Leute auch.
Ich weiß. Aber dein sieht immer noch ein bisschen fancier aus als meins.
Okay, da gerade. Gestern war ich richtig fancy unterwegs und habe so eine halbe Tafel Schokolade drauf gemacht.
Ich habe es gesehen, ja.
Ja, das war dann doch ein bisschen viel. Aber man darf sich ja auch mal was gönnen. Okay, cool. Vielen, vielen Dank. Das hatte mich jetzt tatsächlich interessiert. Und jetzt gehen wir natürlich in das eigentliche Thema über, nämlich die Nebennierenschwäche. Und da ist jetzt erstmal zu klären, was das überhaupt ist. Vielleicht kannst du das so relativ einfach beschreiben, was das ist, was man dafür für Symptome hat.
Also bei einer Nebennierenschwäche ist erstmal, das hat jetzt nicht so viel mit den Nieren zu tun. Die sitzen zwar auf den Nieren drauf, ja, es sind so kleine Mützchen, die auf den Nieren drauf sitzen, aber es sind Hormondrüsen. Und diese Hormondrüsen produzieren verschiedene Hormone, unter anderem unsere Stresshormone, Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin, aber auch Geschlechtshormone wie Testosteron, Östrogen, Progesteron, aber auch, ja, Hormone, die für den Mineralienhaushalt wichtig sind, ja. Und wenn wir eine Nebennierenschwäche haben, dann bedeutet das, dass die Nebennieren nicht mehr so richtig hinterherkommen oder nicht mehr die Kapazität haben, wirklich diese Hormone, vor allen Dingen die Stresshormone, aber auch alle anderen Hormone nicht mehr so wirklich zu produzieren. Ja, und das kommt dann halt mit einigen Symptomen einher, die vor allem mit einem Cortisolmangel, ja, daran erkennt man das meistens, einherkommen. Cortisol ist zwar ein Stresshormon, aber es ist auch ein sehr wichtiges Hormon in unserem Alltag. Es macht uns zum Beispiel wach am frühen Morgen. Ja, und wenn das dann am Tag über abfällt, macht es uns sozusagen auch müder, damit wir dann am Abend auch einschlafen können. Und das spielt zum Beispiel auch eine wichtige Rolle, ich sag mal, fürs Immunsystem. Ja, hätten wir da eigentlich kein Cortisol in ausreichender Menge, dann würde unser Immunsystem Amok laufen, wie es bei vielen Frauen ja mittlerweile auch der Fall ist, mit Autoimmunkrankheiten. Das spielt tatsächlich auch eine Rolle, auch eine Nebennierenschwäche in den meisten Fällen. Und deswegen, Cortisol ist halt wichtig. Also auch wenn es ein Stresshormon ist, sollten wir es nicht verteufeln. Ja. Und bei der Nebennierenschwäche ist halt der Körper nicht so wirklich in der Lage, Cortisol herzustellen. Aber wie schon gesagt, auch Geschlechtshormone sind dann meistens sehr gering. Aber auch der Mineralienhaushalt leidet tatsächlich auch. Ne? Dass wir zum Beispiel, also Symptome, die da einherkommen.
Okay.
Auch an die Mineralien denkt, ist dann zum Beispiel niedriger Blutdruck, ja. Oder bei uns wird schwindelig, wenn wir irgendwie die Position verändern. Meistens, wenn wir halt aufstehen, ja, sitzen, liegend und dann ins Stehen kommen, da wird uns schwindelig. Aber eben auch dadurch, dass Cortisol uns am Morgen wach macht, weil Cortisol hat eine natürliche Tagesverlauf, ja. Also frühmorgens werden wir halt wach, weil Cortisol ganz, ganz einen Peak hat. Ja. Cortisol hat dann einen Peak. Und das macht uns wach. Ja, es ist ein Aktivitätshormon. Ja. Und das sinkt dann über den Tag ab. Ja, das heißt also nicht, dass wir irgendwie weniger Energie haben, aber besonders am Abend sollte das auf einem sehr, sehr, sehr geringen Level sein, damit dann auch Melatonin in die Höhe steigen kann und wir müde sind. Weil wenn Cortisol am Abend hoch ist, können wir halt nicht schlafen. Und das sind dann meistens so die Leute, die am Abend das Gefühl haben, oh, da bin ich echt am produktivsten, ich kann jetzt noch gar nicht schlafen gehen, da habe ich voll den Energieschub. Da kann es sein, dass diese Cortisolkurve tatsächlich umgedreht ist. Ja, also am Abend hoch, am Morgen vielleicht geringer. Aber wenn Cortisol jetzt niedrig ist, andere Symptome ist zum Beispiel, dass wir halt auch am Morgen echt nicht aus dem Bett kommen oder vor 10 irgendwie gar nicht so richtig klarkommen, ja, irgendwie nicht wirklich wach werden und uns dann mit Kaffee meistens über den Tag bringen, über den Morgen bringen, um wirklich in die Gänge zu kommen. Also Kaffee zu verwenden dann, das ist so ein Zeichen, ne? Wenn man das Gefühl hat, ja, ohne Kaffee geht gar nichts, dann sollte man ein bisschen wirklich gucken. Wenn man das Gefühl hat, okay, ich schlafe eigentlich echt viel, aber ich bin halt absolut nicht erholt, ist auch so ein Zeichen, dass Cortisol niedrig ist oder da die Nebennieren auch etwas schwach sind. Ja, so ein Nachmittagstief kann auch aufgrund einer Nebennierenschwäche auftreten. Häufige Erkältungen können auftreten, weil das Immunsystem dann halt eben auch nicht so funktioniert, wie es sein soll, dass wir Intoleranzen haben, beziehungsweise nicht Intoleranzen, aber Unverträglichkeiten, dass wir einfach das Gefühl haben, wir vertragen mehr Lebensmittel nicht. Unser Körper reagiert einfach drauf. Auch Allergien sind tatsächlich viel entweder häufiger, ja, oder stärker als vielleicht früher, aber sie treten eventuell auch auf einmal auf. Das kann auch sein, Hautkrankheiten, also Ekzeme und sowas alles, also du siehst schon, ne, Immunsystem spielt da auch eine Rolle. Auch sowas wie, ich habe ständig Blutergüsse, kann auch sein. Ne? Das kann auch eine Folge sein oder Muskelschwäche, Erschöpfung allgemein. Ja, ich schaffe irgendwie gar nicht mehr, was ich früher geschafft habe. Ich bin auch von der Stimmung her vielleicht schneller weinerlich oder schneller, also ich bin einfach reizbarer. Ja, es ist irgendwie, ich halte nicht mehr so viel aus wie früher. Überfordert, ja, ich fühle mich überfordert, alles ist mir irgendwie zu viel, was früher vielleicht gar nicht so war. Also einfach die Toleranzschwelle ist da ein bisschen geringer. Und Blutzuckerschwankungen auch ganz typisch, ne? Ja. Also sowas wie niedrigen Blutzucker, dann zittrig sein und jetzt muss ich aber unbedingt was essen, das tatsächlich auch.
Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass du meintest, das fühlt sich so ein bisschen an, also dieses Symptom, sage ich jetzt mal, schlapp sein, Muskelschwäche, das ist wie so ein Muskelkater, so ein ständiger, ne? So in der Art.
Ja, also wenn wir das jetzt, wie ich das erfahren habe, ne? Also wie das bei mir war, bin ich der Meinung, gar nicht mal so viel davon gemerkt, dass ich jetzt so mental erschöpft bin, ja, oder unglaublich hohes Schlafbedürfnis habe, obwohl, wenn man vielleicht, damals habe ich noch ein bisschen alleine gelebt, ja, dann hat man eh so seine Blase und denkt, alles ist normal. Und wenn man dann irgendwie mit anderen Personen zusammenlebt, merkt man irgendwie, vielleicht doch nicht so normal, wie das hier bei mir ist. Aber ich, ne, und du bist ja auch für Sport und Frauen folgen dir ja auch wegen Training. Ja. Da kann es tatsächlich so sein, wenn man das Gefühl hat, also ich trainiere echt viel, ich ernähre mich total gesund, aber irgendwie geht mein Gewicht eher nach oben als nach unten. Das kann ein Indikator sein, ja, dass sich da irgendwie gar nichts tut. Und dann eben auch dieses, das habe ich auch früher gemerkt. Ich habe auch in die CrossFit-Richtung tatsächlich mal trainiert, wo es dann war, ich war eigentlich immer gut, ja. Und bei den Frauen, die da waren, war ich auch echt immer die, am schnellsten fertig war und so weiter. Und dann fing es auf einmal an, dass ich nicht mehr die Schnellste war, dass mich diejenigen sozusagen überholt haben in den Übungen und ich auch das Gefühl hatte, ich bin anfälliger für Tollpatschigkeit im Training, sage ich mal so. Ja. Also auf eine Box springen war irgendwie, ich bin hängen geblieben mit den Füßen, so nach dem Motto. Ne? Das fühlte sich auf einmal alles viel, viel schwerer an in den Beinen, also das Training auch. Und ich habe dann auch gemerkt, meine Regeneration, die dauert viel, viel länger. Also ich habe das Gefühl, ich meine, je mehr man trainiert, klar kann Muskelkater auftreten, aber die Regeneration sollte eigentlich immer kürzer werden. Also so, dass der Körper sich ja anpasst, ne? Und dass man theoretisch, wenn man, ich meine, das weißt du ja am besten, wenn man so anfängt, sollte man vielleicht nicht jeden Tag trainieren am Anfang, absolut, weil der Körper diese Regeneration braucht. Ja. Aber wenn je öfter man trainiert und je mehr man da drin ist, heißt es ja, okay, der Körper regeneriert sich schneller und man kann eventuell auch öfters trainieren. Also das heißt vielleicht mal, ne, von jedem zweiten Tag kann man vielleicht doch, ne, jeden Tag irgendwie was machen. Und das war absolut nicht drin. Ne? Und selbst nach gefühlt 3 Tagen, 5 Tagen hatte ich es war auch nicht wie Muskelkater, es war halt wirklich so eine Muskelerschöpfung. Und dann fühlte sich halt selbst Yoga extrem anstrengend an, wo ich dann dachte so, okay, irgendwas ist hier nicht normal, dass ich hier im Krieger stehe und denke, wann ist es jetzt mal vorbei? Ich sterbe gleich. Meine Beine, die sind echt gerade wie Blei, also richtig schwer. Das war so mein Indikator, einfach diese Muskelerschöpfung, dieses Gefühl, es war gar nicht mal Schwäche, es war einfach so eine Erschöpfung und dann natürlich auch das Gefühl, ich kann das halt nicht lange durchhalten. Ja, so ein Chaturanga in Yoga, also CrossFit war dann eh schon vorbei, ja. Es ging halt nicht, aber selbst das Yoga mir schwer fiel, das war so für mich so ein Zeichen, ja.
Ja, das
und
ist
dann gut. Halt im Alltag, Treppensteigen, dachte ich so auch so, okay, ich bin doch eigentlich gut im Training, warum ist das auf einmal so schwer, oder Fahrradfahren, ne?
Ja. Absolut gut, dass du das nochmal so differenzierst, sodass man auch weiß, okay, nicht nach jedem Muskelkater muss man jetzt denken, oh Gott, ich habe eine Nebennierenschwäche, aber schon, okay, guck einfach mal, ist der Muskelkater, kommt der immer öfter, hast du auch das Gefühl, dass du im Alltag schlapp bist und all diese Dinge, da ist ja so dieser Unterschied, den man da sehen kann. Und was würdest du sagen, sind so die ersten Anzeichen, wo man vielleicht auch noch mal was tun kann? Also ist das jetzt schon, ist man dann schon mittendrin, wenn man die Muskelschwäche hat, nicht Muskelschwäche, sondern eben, ja, wie hattest du es bezeichnet?
Erschöpfung. Ich das genannt,
genau, Muskelerschöpfung, dass man schon beim Yoga merkt, beim Treppensteigen merkt, bei den kleinsten Dingen irgendwie alles anstrengend. Ist das schon mittendrin?
Also ich denke, das ist sehr individuell, wie sich das bei jedem bemerkbar macht. Ja. Aber ich glaube, die ersten Anzeichen tatsächlich eher so mit Müdigkeit auch zu tun. Es spielt auch sicherlich immer noch mit rein, also wie auf Zellebene Mitochondrien funktionieren, also die Kraftzellen die Kraftorganellen unserer Zellen, ja, die Kraftwerke, das ist das Wort, was ich suche. Und das spielt sicherlich auch eine Rolle. Das ist sicherlich auch mit den Nebennieren eng verknüpft, ja, weil natürlich auch die Nebennieren ja Aktivitätshormone sind. Und wenn das nicht mehr so richtig funktioniert, es kann aber auch auf Zellebene einfach sein, dass die Hormone zwar da sind, aber nicht richtig wirken können oder es da erste Anzeichen gibt. Und es ist meistens halt doch eher so die Müdigkeit, dieses, ich schlafe eigentlich, aber irgendwie fühle ich mich gar nicht erholt. Ja, ich komme vielleicht früh morgens aus, fängt so an, ich komme nicht richtig aus dem Bett. Und diese Stimmungsschwankungen, ich würde sagen, das können so erste Zeichen sein.
Ja,
und dann, also ja, diese Muskelerschöpfung, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen fortgeschrittener. Und also wenn es ganz, ganz schlimm ist, dann ist es halt wirklich so wie im Burnout, ne? Also viele Burnouts kommen auch mit Nebennierenschwäche einher.
Ja.
Und das ist dann meistens so eine Manifestation von der Nebennierenschwäche, dass man gar nicht mehr aus dem Bett kommt. Also ne, Burnout, da kriegst du ja gar nichts mehr hin. Und das ist es dann auch so. Also da kannst du selbst Toilette gehen, würde dir schwerfallen. Ne? Oder ich gehe jetzt mal in die Küche und mache mir was zu essen. So eine Lustlosigkeit auch. Und irgendwie, das ist dann schon eine echt massive Form. Aber dazwischen gibt es natürlich ganz, ganz viel und auch verschiedene Stadien.
Ja, okay, verstehe ich. Du hattest ja schon vom Cortisol gesprochen. Wir wissen, oder ne, man kann das auf jeden Fall mit einem Cortisol-Test, kann man ja das Cortisol grundsätzlich messen. Würdest du sagen, das ist die optimale Art und Weise, diese Nebennierenschwäche festzustellen? Also wenn man jetzt einen Cortisol-Test macht im Speichel, ist das schon sehr aussagekräftig, oder kann es auch sein, dass dein Cortisol halt irgendwie nicht optimal ist von der Kurve her und man auch keine Nebennierenschwäche hat?
Ja, also das ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Es kommt auch immer darauf an, in welchem Labor man das machen lässt. Weil wenn man sich da die verschiedenen Labors auch anguckt, haben die wieder ganz verschiedene Referenzbereiche. Und das ist wirklich dramatisch, wie sich das unterscheidet. Also das, wo wir auch ohne Heilpraktiker meistens rankommen, die setzen tatsächlich sehr gering an. Also ne, auch das tatsächlich, was ne, ich will jetzt keine Labors nennen, aber die setzen ziemlich gering an und dann denkt man auch, ja, eigentlich ist doch alles in Ordnung, aber würde man da vielleicht mit einem geschulten Auge drauf gucken und wüsste vielleicht auch, okay, andere Labore arbeiten mit anderen Referenzbereichen, dann ist das vielleicht schon, dass dieser Morgenpeak, naja, der ist ein bisschen gering, vor allen Dingen, wenn man sich dann auch anguckt, also man muss sich halt auch wirklich angucken, wenn man sich den ersten Wert anguckt, ne, so den Aufwachwert, wo der halt wirklich auch den Peak zeigt, und dann der zweite Wert, der halt, weiß ich nicht, ein paar Stunden später ist, ja, 2 Stunden, 3 Stunden später, wenn da nicht so wirklich eine Differenz da ist, aber irgendwie beides noch im Normalbereich ist, dann, also ne, wenn wir da als Laien raufgucken, würde das jetzt so aussehen, okay, sieht ja alles okay aus im Normalbereich, aber wenn man da jetzt vielleicht als etwas geschulteres Auge hat und darauf guckt, würde man vielleicht sehen, also der Peak und so, das ist nicht wirklich da, es ist zwar irgendwo im Normalbereich, aber da geht noch mehr. Da muss man halt ein bisschen immer gucken. Es kann natürlich auch sein, besonders Hormone im Speichel sowie im Blut, das ist halt auch immer so ein Tagesprofil abhängig. Ne? Ich kann einen guten Tag haben, ich kann einen schlechten Tag haben.
Ja, stimmt.
Das kommt halt immer drauf an. Also es ist immer ein bisschen schwierig. Also ich würde halt auch immer sagen, ne, die Symptome auf jeden Fall auch mit angucken. Ne? Also wenn ich natürlich viele Symptome habe, die dafür sprechen, aber ich dann vielleicht auch ein Ergebnis habe, okay, es ist jetzt nicht ganz so eindeutig, dass man das vielleicht nochmal von jemandem mit geschultem Auge dann nochmal drauf gucken lässt, der wirklich nochmal sagt, naja, okay, ist vielleicht doch ein bisschen eher der Unterbereich. Ja, da könnte vielleicht noch mehr gehen, vor allen Dingen, wenn ich die Symptome mit reinnehme. Das ist ja auch meistens das Problem in der Schulmedizin, ne? Also das Hormonproblem oder generell alles. Man guckt sich halt die Werte an, aber der Patient sagt dann auch meistens, ja, aber ich fühle ja mich nicht so, wie das da aussieht. Und irgendwas muss ja da sein. Und das wird dann halt meistens nicht so ernst genommen. Deswegen, also Symptome finde ich auch immer schon wichtig, dass man sich die anguckt. Ja. Was es noch gibt, also ja, in der Schulmedizin, was man sich da zum Beispiel auch angucken könnte, ist jetzt nicht immer so hundertprozentig aussagekräftig, aber das ist so der sogenannte ACTH-Test. ACTH, das ist ein Hormon von, ich sag mal, der Schaltzentrale von unserem Gehirn, von der Hypophyse, was an die Nebennieren signalisiert, okay, jetzt produzieren wir Hormone, also auch Cortisol. Und das wird aber halt nicht immer durchgeführt. Jetzt in meinem Feld ist es meistens so, Frauen, die PCOS haben, erhöhte männliche Hormone, kann es sein, dass der Arzt das mal anordnet, wenn ein bestimmtes Hormon erhöht ist, wo man halt eine Stoffwechselstörung ausschließen möchte. Ja, das ist das sogenannte AGS, manchmal sind diese Wörter,
es kommt ja, die sind nicht drauf.
AGS ist auf jeden Fall die Abkürzung. Das ist eine Stoffwechselstörung, wo man halt mal guckt, ob da der Körper gut Cortisol und Geschlechtshormone, wie ist denn da die Verteilung, wie produziert er das? Ja. Und selbst da, also die Schulmedizin, die kennt ja die Nebennierenschwäche nicht. Das ist ja auch so ein Ding. Ja. Da muss die Nebenniere fast komplett den Geist aufgegeben haben, damit die irgendwie sehen, okay, hier, da ist ein Problem mit der Nebenniere, aber das ist eigentlich schon eine Nebenniereninsuffizienz, aber dazwischen gibt es halt noch was, aber das wird in der Schulmedizin nicht so anerkannt. Ja. Und deswegen sehen die da wahrscheinlich jetzt nicht das Problem, aber mit dem ACTH-Test sollte das so sein, wenn man sich da Cortisol betrachtet, dass es nach dieser Gabe von ACTH sich mindestens verdoppelt. Und wenn es das nicht tut, ja, dann könnte man schon auch davon ausgehen, okay, die Nebennieren, die können da eigentlich im akuten Stress, weil das wird ja gerade simuliert, wenn wir jetzt ACTH auch spritzen oder einnehmen.
Okay.
Dass es da einfach so diese Stressreaktion nicht ganz so krass ist, ne, dass der Körper da vielleicht nicht mehr so die Power hat. Ja, dass da die Reservekapazität von der Nebenniere nicht so ganz optimal ist. Aber wie gesagt, der Test ist ein bisschen schwierig zu bekommen, finde ich. Wenn man den aber irgendwie mal, der gemacht wurde, wenn man irgendwie da sowas ausschließen wollte, dann kann man da ruhig mal raufgucken. Ansonsten finde ich, die Haarmineralanalyse ist ein ganz, ganz gutes Tool. Ne? Da kann man auch sehen, wie die Hormone vielleicht an der Zelle auch wirken. Manchmal kann man auch schon, bevor man was im Speichel oder Blut sehen kann, sieht man halt wirklich an der Zelle, dadurch, dass man sich anguckt, wie die Mineralien zueinander stehen. Und gerade bei der Nebennierenschwäche, Natrium ist da ein ganz, ganz wichtiges Mineral. weil ich ja auch gesagt habe, ne, auch in den Nebennieren werden Botenstoffe gebildet, die für den Mineralienhaushalt wichtig sind, ne? Und gerade wenn wir eine Nebennierenschwäche haben, ist es auch so, dass Leute oft das Verlangen nach Salz erhöht ist, ne? Dass man sowas auch Chips und Salz, ich muss salzen viel, dass man da so ein bisschen das Verlangen hat nach Salz, und es kann tatsächlich damit zusammenhängen, dass Natrium zum Beispiel niedrig ist und der Körper da halt irgendwie Nachschub möchte.
Ja, ich hatte ja auch mal diese Haarmineralanalyse gemacht. Das ist auch für die Hörer einfach mal total easy. Also man schnippelt da ein bisschen Haare ab und dann schickt man das weg. Das ist halt das Positive daran, dass man das einfach zu Hause machen kann. Dann muss man eben nur an jemanden kommen, der das auch vernünftig auswerten kann. Und eine Julia Schulz ist halt meistens ausgebucht. Und aber ja, genau, wem würdest du denn da sonst empfehlen? Also Heilpraktiker, haben die das alle so auf dem Schirm oder ist es da auch eher selten?
Ich glaube, nicht jeder Heilpraktiker hat Haarmineralanalyse auf dem Schirm. Da müsste man halt wirklich vorher anfragen, ob die sich mit einer Haarmineralanalyse auch auskennen. Ob die auch da eine Weiterbildung.
Sorry. Genau, und auch den Cortisoltest. Ich denke, das ist schon gängiger. Würdest du auch da eine Heilpraktikerin, Heilpraktiker empfehlen?
Ja, würde ich machen. Ich würde aber auch da immer nachfragen oder auch mal gucken. Manche schreiben das ja auf ihrer Website, ne? Wo haben sie halt Weiterbildungen, wo sind sie spezialisiert, weil nicht jeder Heilpraktiker hat von Hormonen tatsächlich eine Ahnung. Ja. Ne? Also manchmal haben die nur Darm und also bei im allgemeinen Heilpraktiker, da gehen die gar nicht so in die Tiefe. Die haben davon eigentlich meistens nicht so wirklich die Ahnung. Und deswegen sage ich auch, ne, also selbst wenn man jetzt so sagt, ja, Schulmedizin, da kriege ich vielleicht nicht meine Antworten, gehe ich zum Heilpraktiker. Aber es muss auch nicht sein, dass du beim Heilpraktiker deine Antworten bekommst, ne, weil da auch ganz viele unterschiedliche Themengebiete sind, die verschiedene Spezialgebiete haben und sich einfach in den Hormonen zum Beispiel gar nicht auskennen. Das ist dann meistens, ja, dass man da lieber zu einem geht, der irgendwo Ausbildung gemacht hat, vorher anfragen oder auf der Website das auch mal nachlesen, haben die irgendwie so in diese Richtung Erfahrungen, Weiterbildungen.
Ja, ja. Genau. Und ich mache jetzt hier ein bisschen Werbung auch, aber damit ihr Bescheid wisst, das könnte man zumindest mal versuchen. Julia und ich, also ich glaube, ich spreche jetzt einfach mal in deinem Namen, arbeiten ja auch mit der Firma Verisana, die auch Haarmineralanalysen anbieten oder eben auch Speicheltests, und die könnt ihr auch fragen, wo in der Nähe bei euch ein Heilpraktiker ist oder ein Arzt oder sonst irgendwer, der da mal ein geschultes Auge drauf werfen kann. Also einfach mal anschreiben und dann helfen die einem echt immer super weiter. Kann man noch eine genetische Prädisposition haben, die eine Nebennierenschwäche begünstigt? Oder ist das etwas, was einfach durch das Verhalten und durch die Dinge, die man tut, entsteht?
Grundlegendes Verhalten natürlich, aber ich würde schon sagen, dass es Personen gibt, die eventuell ein bisschen mehr wegstecken als andere und dass es vielleicht auch genetische Faktoren gibt. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel an sowas denke wie Stoffwechselstörungen, wie HPU, ja, HPU, die haben generell mit Stress, das fällt ihnen ein bisschen schwer, auf das zu reagieren, weil sie besonders unter Stress bestimmte Vitalstoffe vermehrt ausscheiden, Vitamin B6, Mangan, Zink, ja, und das spielt meistens eine große Rolle, und auch da finden wir häufig, dass sie eine Nebennierenschwäche auch eher aufweisen, aber auch andere genetische Faktoren, denke jetzt zum Beispiel auch an eine Genmutation. Also ich meine, auch HPU kommt dementsprechend auf eine Genmutation zurück, ne, wenn bestimmte Enzyme da vielleicht nicht richtig produziert werden. Aber die MTHFA-Mutation ist eine ganz bekannte. Ich glaube, wenn man das jetzt geschrieben sieht, ist man vielleicht schon mal drüber gestolpert. Aber das hat auch, da gibt es ein Problem mit dem Methylierungsprozess. Also besonders, wenn man jetzt zum Beispiel sich Folsäure anschaut, ne, dass diese Personen Folsäure nicht so gut in Folat umwandeln können. Also das aktive Vitamin B9 und das inaktive Vitamin B9, Folsäure, in das aktive Vitamin B9-Folat. Und da muss man dann zum Beispiel auch gucken, was für Nahrungsergänzungsmittel nehmen die Leute. Die haben ganz, ganz häufig größere Probleme. Manchmal ist dann auch zum Beispiel Vitamin B12 und Vitamin B6 auch irgendwie betroffen. Das kann man zum Beispiel auch testen, ob man irgendwie in diese Richtung ein Problem hat. Zum Beispiel über den Homozysteinwert im Blut, da könnte man gucken. Dann würde man eigentlich lieber, wenn der erhöht ist, doch eher aktive B-Vitamine vielleicht zu sich nehmen, um einfach diesen, was da passiert, ne? Der Entgiftungsprozess funktioniert nicht so wirklich. Aber auch Hormone sind davon abhängig, dass wir natürlich die richtigen Mineralstoffe, Vitalstoffe haben, ja, und wenn da der Körper einfach nicht wirklich hinterherkommt, dann kann es halt Probleme geben und echt viel Stress auslösen. Und in dem Sinne würde ich auch sagen, diese Personen sind eventuell auch etwas gefährdeter, da mit dem Stress nicht so gut umgehen zu können und eventuell eher in eine Nebennierenschwäche reinzurutschen. Aber generell kann es natürlich jeder, ne? Ich würde jetzt so sagen, diese Personen vielleicht mit Stoffwechselstörungen, die halten weniger aus als andere Personen, ja, also deren Stresslevel ist vielleicht ein bisschen oder Stresstoleranzlevel ist ein bisschen geringer, ja, aber generell ist es natürlich, wenn wir natürlich viel arbeiten, 3 Kinder haben, alleinerziehend sind, ja, und dann vielleicht noch einen viralen Infekt hatten, dann kann es uns halt eher umhauen, ne, wenn da so ganz viel aufeinander prasselt und wir den Lebensstil haben mit ungesunder Ernährung vielleicht noch on top. Das macht meistens das alles aus, dass wir wirklich da in der Nebennierenschwäche abrutschen.
Ja, ja, verstehe ich. Da fällt mir auch gerade ein, das Thema Schilddrüse, das hat, also ich denke, Symptome überschneiden sich da. Ist das häufig so, dass auch beides zusammen dann kommt, eine Schilddrüsenunterfunktion und eine Nebennierenschwäche?
Ganz, ganz häufig sogar, weil ich sag mal, die Hormone in unserem Körper, also ich sage mal, die wichtigen Hormone, die wir uns meistens angucken, die bilden so ein Dreieck und dieses Dreieck bedeutet halt, die sind halt abhängig voneinander. Und das ist halt die Nebenniere, die Stresshormone, die Schilddrüse, Schilddrüsenhormone und unsere Geschlechtshormone, also in den Eierstöcken. Und die beeinflussen sich ganz, ganz stark gegenseitig. Das heißt also, wenn wir viel Stress haben, dann ist auch gleichzeitig irgendwie, dass die die Schilddrüse tatsächlich Probleme macht, ja, dass die entweder super aktiv ist auf einmal oder gar nicht mehr hinterherkommt und schwächer wird, sich der Stoffwechsel sozusagen nach unten dreht, dass die Periode irgendwie ausbleibt, aufgrund, dass die Geschlechtshormone auch tatsächlich involviert sind. Und wenn die Nebennieren halt auch schwach sind, ja, dann kann das natürlich auch negativ auf alle anderen Hormone sich auswirken.
Ja, okay. Das war schon mal super hilfreich. Ich würde sagen, genau, wir kommen jetzt so langsam zu den Punkten, wie man die Nebenniere heilen kann, beziehungsweise würde ich als erstes ganz gerne fragen, ist die Nebennierenschwäche komplett heilbar, wenn man sie einmal hatte?
Ja. Also wenn du dein Lebensstil anpasst, das ist vor allen Dingen das Wichtigste, ne, dass du etwas änderst, dass du halt dich nicht diesem Stress, also es ist ja auch individuell, woher oder wie sie entstanden ist. Da muss man natürlich erstmal gucken, was sind denn jetzt meine persönlichen Stressoren. Ne? Nicht für alle ist es gleich. Ne? Also für viele kann es sein, okay, ich habe vielleicht zu viel trainiert, ich ernähre mich vielleicht nicht wirklich gesund oder ich habe vielleicht eine Genmutation und mein Körper kommt damit gar nicht so zurecht, mit der Entgiftung und so weiter. Deswegen kann er das Essen, was ich vielleicht esse, Fertigprodukte und so weiter, Junkfood, nicht so wirklich gut wegstecken wie vielleicht meine beste Freundin, die genau das Gleiche ist, aber man, die sie blenden aus, sie hat voll die Energie, aber sie hat einfach andere Voraussetzungen. Ja. Letztendlich ist es so, wenn wir da keine Schäden haben, also eine Nebenniereninsuffizienz, so wie die Schulmedizin das ja erst anerkennen würde, sondern einfach nur geschwächt ist und der Körper da einfach mal eine Pause braucht und wir die Pause einfach mal geben und vielleicht auch die richtigen Mittel einnehmen und einfach den Lebensstil anpassen, sodass die Nebennieren nicht die ganze Zeit nochmal extra kommen. Nun komm doch mal, produzier doch mal, dass sie sich einfach mal Zeit hat zum Ausruhen, dann ist es durchaus möglich, dass wir da rauskommen können. Aber ich denke auch, ne, wie mit allem, das ist sicherlich auch ein Managen, ne, dass man da dann auch danach, wenn man da raus ist, trotzdem auch weiterhin sich nicht großartig im Stress, also vielleicht über unser persönliches Maß hinaus, immer wieder aussetzen, weil Das bringt's ja nicht, ne? Wir enden dann halt immer wieder da drin. Es ist ja nicht, dass wir jetzt, wenn wir einmal raus sind, kann ich jetzt meinen Körper wieder überstrapazieren. Also da muss man halt wirklich gucken. Und da hat halt jeder auch andere Ressourcen. Und ich finde, da bringt es auch immer nicht so viel, sich mit anderen zu vergleichen. Also wir vergleichen uns ja sehr gerne und sehr viel und sehen dann halt so, ja, aber ich kenne das auch von mir selber, ne? Als wenn das zum Beispiel um meine Haut ging, ich schon extrem auf meine Ernährung geachtet habe und gesünder kann ich doch gar nicht essen und mein Körper müsste doch super gut entgiften. Was ist denn da los? Und ich fahre mit der Bahn und mir gegenüber sitzt eine, die hat strahlendste Haut und die isst einen Döner. Keine Ahnung, was sie sonst so isst, ja, aber man vergleicht sich ja auch mit Freundinnen und so weiter. Ja. Und man denkt sich so, Mann, die haben so viel Energie und die haben die beste Haut und warum bei mir nicht? Obwohl ich viel gesünder esse und viel gesünder lebe und schon meinen Stress extrem runtergefahren habe. Aber es ist halt wirklich so individuell und jeder hat ganz unterschiedliche Ressourcen.
Oh, ja. I feel you. Es ist genauso auch bei mir selber und auch bei meinen Coaching-Kundinnen. Es wird sich immer verglichen. Man kann es kaum vermeiden. Man kann aber lernen, damit umzugehen, auch lernen, selber zu sehen, aha, okay, mein Leben ist aber so und meine Vorgeschichte ist so. Also man kann ja auch nicht nur danach gehen, ja, wieso, jetzt mache ich doch ganz, also habe ganz wenig Stress, ich esse super gesund, ich habe, keine Ahnung, das perfekte Reinigungsmittel für meine Haut, ich mache Sport, ich mache dies und jenes und dann kann ich den Körper und den Look und das Wohlbefinden wie bei Person XY empfinden. Das ist halt einfach nicht so einfach zu vergleichen, sondern auch deine Vorgeschichte ist ganz, ganz wichtig. Was war davor eigentlich los und wo ist vielleicht schon mal ein Mangel entstanden und nicht nur im Hier und Jetzt, was natürlich das ist, was du verändern kannst, das Hier und Jetzt, ganz, ganz klar. Aber der Vergleich, der führt häufig zu Frustration und das möchte ich einfach nochmal allen mitgeben und ich kann es so sehr verstehen, als ich meine Haut, mein Hautausbruch, wo du es gerade gesagt hast, hatte, boah, ich war so frustriert. Ich dachte, es kann gar nicht sein. Zero Süßstoffe konsumiert, keine Laktose, alles super clean, in Anführungsstrichen. Ich nehme das Wort nicht so gerne in den Mund, weil das soll nicht als positiv behaftet sein. Aber ich dachte wirklich, alles unverarbeitet, total ausgewogen. Ja, und trotzdem hatte ich eben diese Haut. Ne? Da bin ich jetzt auch wieder rausgekommen. Aber das einfach zu diesem Thema vergleichen und dass man sich da einfach seinen Körper nehmen sollte und seinen Körper optimieren möchte oder gesund haben möchte und nicht guckt, wie ist das bei den anderen gewesen, weil dann wird es nie funktionieren. Dann nochmal zu der Heilungsdauer, das hatte ich mir nämlich noch notiert, das weiß ich, das ist auch komplett individuell, aber sagen wir jetzt mal so, jemand macht alles optimal, nachdem er in diese Nebennierenschwäche durch Stress etc. pp. Reingerutscht ist und würde dann alles optimal umsetzen, jeden Faktor berücksichtigen, eine Range von Zeitraum oder Mindestzeitraum, das ist überhaupt möglich. Also es kann ja sein, dass man sagt so, ja, es ist gar nicht möglich, dass eine Nebenniere sich in einem Monat regenerieren kann, sage ich jetzt mal, ne? Gibt es da so einen Zeitraum?
Ja, halbes Jahr bis 2 Jahre. Sagt man so. Dauert wirklich länger. Und also ich glaube, ich bin das beste Beispiel, dass man halt auch wirklich dranbleiben muss. Ne? Weil ich tatsächlich auch gerade in so einer Phase bin. Ne? Ich habe mir ein bisschen zu viel zugemutet. Und das merke ich auch. Ne? Und dann muss man halt dabei bleiben und halt auch wirklich dann nicht denken, also es ist generell so in meinem Job so, ne? Ich habe auch viele zum Beispiel, die ihre Periode nicht bekommen. Das kann manchmal an der Nebennierenschwäche tatsächlich geknüpft sein, ne? Dass man einfach lange Zyklen hat, die Periode nicht kommt. Aber ne, wenn sie dann wieder kommt, das eine Mal, dass sie dann denken, ach, naja, dann kann ich jetzt wieder zurück zu allem gehen, jetzt da. Und dann wundern sie sich, warum sie dann einfach nicht nochmal kommt. Und so ist es halt bei der Nebennierenschwäche auch, ne? Also auch ich musste die Erfahrung machen, wo ich dann gedacht habe, ach ja, ich fühle mich jetzt ja wieder kräftiger, jetzt habe ich noch nicht mal Yoga gemacht, ich habe nur Yin-Yoga gemacht und bin für Walks rausgegangen, habe das Training wirklich komplett sein lassen und denke mir dann so, ach naja, dann kann ich ja diese Woche zweimal zum Yoga gehen und das eine Mal war super und das zweite Mal war dann einfach schon zu viel, ne? Also ich wollte zu früh, zu viel ins Training wieder einsteigen und dass der Körper zeigt einem das, dass du gerade noch nicht ready bist und dass du es einfach noch brauchst.
Ja, ich weiß auch noch, wie du mir das erzählt hast und ich finde das auch ganz richtig, dass du das den Leuten auf den Weg gibst. Und auch, genau, man kann das sehr gut mit dem Zyklus vergleichen. Du hattest mir damals auch gesagt, dass der Zyklus einfach noch so sensibel ist, ne? So kann man das sagen, dass er zwar da ist, aber ist noch so sensibel und anfällig eben auf Faktoren, wenn jemand verreist, oder eben einen Jobwechsel, wahrnimmt und, weiß ich nicht, dann noch eine Trennung, dann kann jemand, der irgendwie 5 Jahre lang schon einen stabilen Zyklus hat, das vielleicht wegstecken, vielleicht. Aber jemand, der dann gerade wieder das erste Mal seine Periode hatte, wird dann zu 90% dann wieder einen Zyklus aussetzen, ne, oder so. Mhm. Und das, genau, diese Kurve möchte man quasi so ganz lange erstmal oben halten, bis man dann auch wieder sicherer etwas mehr machen kann. Und lieber dann zu langsam starten, weil das gibt es eigentlich gar nicht, als zu schnell und dann eigentlich ja Zeit zu sparen. Ne? Man denkt ja immer, ja, jetzt kann man wieder, jetzt kann man arbeiten und effizient sein, aber man ist eben effizienter, wenn man länger abwartet und das Ganze langsam angeht und nicht wieder runterrutscht. Okay, ja, kann ich auch mir auf jeden Fall eine große Scheibe von abschneiden. Zu schnell zu viel zu wollen, kenne ich absolut. Ja, super. Dann vielleicht kannst du noch mal so teilen, was waren deine Punkte, die du geändert hast, die dich dann, du hast es ja gesagt, da hast du dich schon viel, viel besser gefühlt, bis du dann wieder ein bisschen zu viel gemacht hattest, aber was hast du da vor allem unternommen für dich?
Das war ein ziemlich langer Prozess, bis ich halt mal wirklich da, also es ist jetzt schon wieder echt eine Weile her, ne? Bis ich wirklich immer wieder auf das neue i-Tüpfelchen gestoßen bin. Ich hatte mit meiner Nebennierenschwäche auch ganz, ganz große Probleme mit Histaminintoleranz, die auf einmal so auftauchte und tatsächlich auch der Auslöser für meine schlechte Haut damals war.
Ja.
Und was ich also erstmal gemacht habe, um irgendwie meinem Körper die Ruhe zu geben und auch selber irgendwie klarzukommen, war tatsächlich zu sagen, ich Training komplett Pause. Training wirklich komplett Pause. Also ich habe davor halt trainiert. Ich sage nicht, dass es jetzt immer bei der Nebennierenschwäche so sein muss. Ne? Man kann sicherlich gucken, wie und wie passt man es an und wie, also ne, trainiere ich eine Stunde oder eine halbe Stunde, da ist ein Unterschied. Ne? Oder wann am Tag ich trainiere, das müsste man im Idealfall oder individuell betrachten. Für mich damals war es einfach, weil ich diese Muskelerschöpfung hatte und mein Körper sich einfach nicht regenerieren kann. Das hat ja nicht unbedingt immer jeder. Mit einer Nebennierenschwäche habe ich halt gesagt, okay, Training komplett Pause. Das heißt, also ich bin für Walks rausgegangen, bin halt jeden Tag irgendwie gewalkt. Ja, also jetzt auch nicht super schnell. Ich habe nicht geschwitzt oder Sonstiges. Ich war beim Yin-Yoga mehrmals die Woche und ich habe einmal in der Woche, das ging nämlich, eine Vinyasa-Klasse gemacht. Also wirklich ein wenig, das war mein Workout. Ja. Okay. Und wie ich schon sagte, als ich das Gefühl habe, ach naja, jetzt habe ich ja einen Monat nichts gemacht, jetzt gehe ich mal, probiere ich noch eine zweite Klasse, habe ich halt sofort gemerkt, das passt nicht. Selbst wenn da 3-4 Tage zwischen diesen 2 Vinyasa-Yoga-Klassen war, das hat einfach nicht hingehauen. Das war zu viel. Gleichzeitig, ja, ich habe ganz viel auch mit der Ernährung ausprobiert. Da kann man halt auch ein bisschen was machen. Ne? Also Kohlenhydrate waren für mich ganz wichtig, dass ich die esse.
Ja.
Ne? Wieder mehr auch Wurzelgemüse. Also einfach, was auch Stärke enthält, aber auch also von Gemüse her, ne? Kartoffel, Süßkartoffel, Kürbis, sowas alles, aber halt auch für mich glutenfreie Pasta und so weiter. Es war für mich auch wichtig, das ist für viele mit Nebennierenschwäche wichtig, dass sie auch herausfinden, welche Lebensmittel vertrage ich persönlich nicht. Also Gluten, Milchprodukte sind ganz, ganz häufig mit dabei. Es kann aber nochmal individuell sein. Vor allen Dingen, wenn man Histaminproblematiken hat, dann kommt noch eine ganze Reihe mit dazu. Nüsse zum Beispiel für viele auch ein Problem. Eier, da muss man halt gucken. Da kann man auch.
Entschuldigung, nur ganz kurz, machst du das abhängig von dem Darm, von der Darmtätigkeit oder Darmbeschwerden?
Nein. Das war bei mir zum Beispiel, also nicht per se, ne? Bei vielen äußert sich das durch ein Magen-Darm-Problem, das war bei mir absolut nicht der Fall. Bei mir war das der Fall Haut. Nervensystem und ja, das waren eigentlich so hauptsächlich, ne, Immunsystem gefühlt auch, weil bei mir das dann immer war, dadurch, dass mein Körper halt nicht genug Cortisol hatte, konnte das mit dem Histamin Also das ist ein Puffer fürs Histamin. Histamin auch ganz wichtig, aber ich glaube, viele kennen das, die Allergien haben, ja, die nehmen Antihistaminika und so weiter. Aber wenn man halt so viel Histamin hat und Lebensmittel auch isst, die man nicht verträgt, da wird auch Histamin ausgeschüttet. Und Cortisol ist eigentlich da, um dieses Immunsystem dann zu dämpfen, damit das einfach nicht so krass ist, ne? So Symptome vorkommen. Und wenn das halt nicht da ist, dann reagierst du halt echt auf alles. Und wenn dann noch andere Dinge hinzukommen, zum Beispiel habe ich auch auf Stress reagiert, ich habe aufs Training reagiert. Also mir ist immer aufgefallen, ich habe trainiert. Und danach, am nächsten Tag spätestens, bin ich aufgeblüht im Gesicht. Meine Haut brannte, ich war todmüde, das waren meine Symptome. Ich habe mich depressiv gefühlt und ich wusste dann, okay, mein Histaminfass ist jetzt wieder am Überlaufen. Das heißt also wirklich, ich schlafe viel, ich trinke viel, ich esse extrem Histamine. Mein To-Go war dann immer Kartoffel und Brokkoli, super langweilig. Aber es hat mir halt geholfen in dem Sinne. Also ich musste da wirklich ganz, ganz, ganz viel für mich gucken und aufpassen. Ne? Also die Lebensmittel, die ich nicht vertragen habe, das war extrem wichtig. Und dann irgendwann war halt auch wirklich dieser Faktor, das Training ging auch gar nicht so viel, weil es so viel Stress ausgelöst hat in mir, dass halt das Cortisol irgendwie gar nicht mehr da war und irgendwie das Immunsystem da überreagiert hat. Und das war halt ein Prozess, wo ich dann auch über die Harnanalyse geguckt habe, ne, was fehlt mir denn eigentlich, wo kann ich denn da helfen? Und ich habe dann auch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel genommen und das war wirklich, das noch mit den Lebensstilumstellungen zusammen, das war wirklich super hilfreich und das hat echt viel gebracht.
Okay, ja. Würdest du sagen, dass man bei einer Nebennierenschwäche immer Nahrungsergänzungsmittel nehmen muss, weil es hat ja irgendwo immer mit einem Nährstoffmangel zu tun, oder?
Ich finde das förderlich, doch, ja. Es kann in vielen Fällen wirklich Sinn machen. Also ich glaube, wenn wir vielleicht ganz am Anfang sind, ja, dann kann manchmal auch sein, okay, komm, nimm mal ein bisschen Magnesium, vielleicht B-Vitamine und dann Lebensstil anpassen, Ernährung, dann kann es schon ganz gut sein. Aber wenn das dann halt schon echt ein bisschen fortgeschrittener ist und man überhaupt nicht mehr weiß, was kann ich denn jetzt überhaupt noch essen, weil alles stresst mich ja irgendwie gerade dann, ist schon ein Fall. Ich glaube, das wird dann schwierig, anders auch rauszukommen, wenn man da nicht doch irgendwie zusätzlich unterstützt.
Ja, und hast du ein bestimmtes Produkt, was du empfehlen kannst? So ein, ich sag jetzt mal, ein Mineral- und Vitaminkomplex, oder empfiehlst du immer, die Mineral- und Vitamine separat einzunehmen, sodass es dann halt auch angepasst ist an die Mängel, sage ich mal?
Ja, ist ein bisschen individuell, wenn man halt wirklich eine Nebennierenschwäche hat und da auch mit einem Heilpraktiker zusammenarbeitet und so weiter, dann würde ich schon also einen Komplex wählen, der vielleicht auch für die Nebennieren, also das ist meistens so, wir haben dann englische Bezeichnungen, Adrenal Complex, zusammengestellt ist. Ne? Man kann das durchaus mit Kräutern machen, man kann das homöopathisch machen, es gibt ganz, ganz viele Ansatzpunkte. Für mich persönlich, wo ich die besten Erfolge mit hatte, war wirklich ein Vitamin- und Spurenelemente-Komplex mit aber auch Nebennierenextrakten drin. Das ist für Veganer eher nix. Es kann aber wirklich, wirklich sehr, sehr gut sein. Und das war für mich auch ein Gamechanger, wirklich Nebennierenextrakte. Genau, ich möchte da jetzt nicht so viel sagen, weil ich finde, man muss es auch, also ich möchte auch verhindern, dass man jetzt irgendwie, ach naja, ich glaube, ich habe eine Nebennierenschwäche, ich nehme jetzt mal das, was Julia gesagt hat. Deswegen möchte ich das jetzt gar nicht so nennen, was ich da genommen habe, einfach nur, dass man das vielleicht im Hinterkopf hat. Aber am besten auch mit jemandem drüber spricht, Heilpraktiker, die sich da auskennen, ob man jetzt homöopathisch daran geht, ob man da jetzt mit pflanzlichen Extrakten auch rangehen, weil es gibt ja auch Pflanzen, Ashwagandha, Rhodiola und so weiter, die da auch echt unterstützen können, oder ob man zu Extrakten auch greift, ne?
Ja, genau. Also das solltet ihr immer abklären lassen. Nicht einfach irgendwie das, was eine Person XY gemacht hat, sondern lasst es erstmal vernünftig abklären, ob eine Nebennierenschwäche vorliegt und dann auch, wo der Mangel dann irgendwie sitzt. Und das kann euch dann auch eine Heilpraktikerin entsprechend sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber trotzdem natürlich super interessant zu sehen, wie du das gemacht hast. Und Genau, dann auch zur Ernährung finde ich auch, das ist ja auch meine Passion, wie du das gemacht hast, kannst du da noch empfehlen, wie du deine Mahlzeiten, also Mahlzeiten-Timing, ist das wichtig zum Beispiel und generell, dass man zum Beispiel mehr isst auch oder hast du da gar nicht so sehr drauf geguckt, sondern nur, was du isst?
Ja, also worauf ich halt achten würde, ist halt, wenn du gerade irgendwie denkst, okay, in dieser Schiene war ich ja auch am Anfang drin, als ich noch gar keine Ahnung hatte, ne? Ich sehe nur, ich habe irgendwie zugenommen, keine Ahnung warum. Ich probiere jetzt mal Low Carb aus, weil mir das jeder irgendwie empfiehlt und so und ich das überall lese, aber genau das ist halt echt fatal. Was wichtig ist, ist auf jeden Fall dem Körper genügend Kohlenhydrate zu geben und den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Mhm. Man kann auch mit den Kohlenhydraten, weil das halt wirklich, also Cortisol gehört zu den Glukokortikoiden. Ja, also da steckt das Wort Glukose schon drin. Das ist nämlich für unseren Glukosehaushalt extrem wichtig. Und das kann man halt auch so ein bisschen timen über den Tagesverlauf, ja. Dass man halt am Abend zum Beispiel mehr Kohlenhydrate isst als am Morgen, weil Kohlenhydrate tatsächlich diese Cortisol-Ausschüttung natürlicherweise dämpfen, weil Cortisol wird auch immer dann ausgeschüttet, wenn der Blutzuckerspiegel absackt. Mhm. Ne? Also da vielleicht auch eher mehrmals am Tag essen mit Snacks zwischendurch, anstatt halt, ich esse aber nur einmal am Tag oder zweimal am Tag, weil das ist nicht so förderlich, weil wir dann wirklich diese Achterbahnfahrt haben und halt dementsprechend auch immer wieder unsere Nebennieren, okay, ich will ja, aber ich kann nicht mehr Cortisol und ne, dass die da einfach immer wieder angeheizt werden. Deswegen würde ich schon darauf achten, dass wir also nicht unbedingt viel mehr essen, aber halt einfach über den Tag verteilt, ne, sodass der Blutzuckerspiegel konstant ist. Auch mal gucken, okay, dass man die Kohlenhydrate, das heißt nicht, dass man früh morgens gar keine Kohlenhydrate essen soll, aber dass man einfach weniger isst und am Abend halt ein paar mehr, ja, also Kartoffeln, Süßkartoffeln, weil das extrem beruhigend sein kann.
Ja.
Fürs Nervensystem, für die Cortisolausschüttung und auch die Proteine, also dass man eine gute Proteinquelle immer mit dabei hat, auch frühmorgens schon, ne, und da nicht unbedingt nur auf das Porridge setzt, auch wenn da natürlich Haferflocken haben irgendwo Proteine, aber dass man da ein bisschen mehr, zum Beispiel durch Proteinpulver vielleicht noch nachhilft, dass man einfach die Aminosäuren auch drin hat, ne, das ist auch wichtig für die Nebennieren. Es kann auch Sinn machen, auch wenn natürlich jeder irgendwie sagt, ja, Salz, nicht zu viel. Mhm. Salz kann aber tatsächlich auch, können man auch in der Haarmineralanalyse beobachten, wenn Natrium da niedrig ist, dass man da einfach Natriumchloridsalz einfach mit in die Ernährung gibt, dass man vielleicht auch früh morgens in sein Wasser vielleicht auch ein bisschen Salz mit reinmacht, einen halben Teelöffel und das trinkt tatsächlich. Mhm. Ja, das sind so Dinge, wie man mit der Ernährung da tatsächlich nochmal was machen kann, worauf man achten sollte. Was man auch sagt, das ist jetzt, glaube ich, auch sehr individuell. Manche vertragen aber Obst nicht so gut. Das kann einerseits damit zu tun haben, wenn man das jetzt zum Beispiel auch einzeln ist mit dem Blutzuckerspiegel, aber gar nicht mehr so primär, sondern einfach Obst ist auch reich an Kalium und Kalium-Natrium, das ist ganz wichtig, wie das in der Zelle agiert und wenn wir halt durch eine Nebennierenschwäche zu wenig Natrium haben und dann irgendwie Kalium zu viel, das muss man so ein bisschen abhängig machen, wie man sich auch fühlt, wenn man vielleicht Obst gegessen hat, wenn man sich danach nicht so gut fühlt und merkt, mir geht's irgendwie schlechter, ja, und das Essen hat mir jetzt nicht Energie gegeben, sondern mir geht's schlechter, dass man dann guckt, okay, dann vielleicht so ganz kaliumreiche Lebensmittel erstmal nicht unbedingt in solch einem Umfang, ne, und nur so, dass es mir gut tut.
Das ist super interessant. Und dann genau zum Mahlzeiten-Timing, dass man kleine Mahlzeiten dann eher auf den Tag verteilt ist, das macht total Sinn. Da kam eben auch die Frage Fasten und Nebennierenschwäche. Da würde jetzt jemand, der totaler Fan vom Fasten ist, natürlich sagen, okay, durch das Fasten habe ich ja einen konstanten Blutzuckerspiegel, aber ich gehe davon stark aus, dass du das nicht befürwortest, ne?
Nee, gar nicht. Ja. Gar nicht. Also ich beziehe mich auch eher auf Frauen, ne? Aber auch bei Männern ich finde das nicht, ist nicht so förderlich.
Ja, ich denke auch. Und dann an sich Fasten, da kommt einer gut mit klar, der andere nicht. Ich denke, in der Nebennierenschwäche ist es einfach so, dass man vielleicht ähnlich wie bei einer hyperthalamischen Amenorrhö dem Körper irgendwie Sicherheit geben möchte, auch immer genug Nährstoffe geben möchte und die Aufnahme vielleicht besser ist, wenn man das so gleichmäßiger über den Tag verteilt.
Ja, also das Problem ist ja, wenn wir fasten jetzt zum Beispiel über den Vormittag vielleicht auch nur, unser Körper braucht ja trotzdem Energie. Und wenn er die halt nicht hat, weil wir gerade nichts gegessen haben und somit keine Glucose im Blut ist, muss er sich das ja irgendwo herholen. Das heißt also, wie holt er sich das her? Cortisol muss ausgeschüttet werden, damit Cortisol dafür sorgen kann, dass Glucose aus den Glykogenspeichern bereitgestellt wird. Und das ist halt ein großes Problem bei der Nebennierenschwäche. Deswegen würde ich zur Heilung vom Fasten abraten, in den meisten Fällen.
Super, super hilfreich. Das kommt immer wieder Fasten in Kombination mit bestimmten Symptomen, sage ich mal, wie einer Nebennierenschwäche oder auch bei hyperthalamischer Amenorrhö und so weiter. Jetzt ist mir gerade der Gedanke lost gegangen. Ich mache einfach erstmal weiter, vielleicht fällt es mir nachher nochmal ein, aber das mit dem Fasten, das fand ich echt schon mal super gut, dass du das so gesagt hast. Es macht total Sinn. Nebennierenschwäche und vegan wäre dann nämlich noch eine weitere Ernährungsfrage, weil ich weiß, dass du da auch, oder kann mir vorstellen, dass du da eine Meinung zu hast, ob das sinnvoll ist, ob das generell machbar ist oder du sagst, nee, lass es.
Also ich denke, es ist machbar, vegan das hinzubekommen. Man muss natürlich gucken, Proteine, dass ich da ausreichend Aminosäuren einfach mit dabei habe, dass das Aminosäureprofil sozusagen ausgeglichen ist. Da wirst du dich noch besser auskennen als ich, wenn es da um die Verteilung geht und was man da am besten isst. Natürlich schränkt man sich eventuell auch ein, wenn man Unverträglichkeiten hat, dass man da vielleicht noch weniger Lebensmittel zur Verfügung hat. Also es gibt ein paar Dinge, wo man halt einfach gucken muss. Auch Obst, das, was ich schon gesagt habe, könnte halt ein Problem sein. Ist auch wieder etwas, was eventuell wegfällt, wenn man individuell das betrachtet. Wenn man da jetzt kaliumreich das nicht so gut verträgt. Und natürlich kann man auch vegan sehr viel Junkfood essen.
Ja, klar.
Das heißt ja nicht, dass dann immer die Person, ich esse jetzt ganz viel Gemüse und Quinoa und Nüsse und so weiter. Aber wenn ich da natürlich sehr viel Zucker und sehr viel kohlenhydratreich esse, Kohlenhydrate sind zwar wichtig, aber wenn es dann auch wieder zu viel ist, es muss schon ausgeglichen sein. Aber generell sage ich, es ist machbar.
Ja, okay. Ist auch jeder ganz unterschiedlich, genau. Man muss da auch wirklich, wenn man vegan isst und eine Nebennierenschwäche hat oder Sport macht oder, wo man einfach auch mehr braucht, das muss schon ein sehr ausgewogener Plan sein. Es kann einfach schneller zu Mängeln kommen. Das heißt nicht, dass es nicht machbar ist. Und das hatte ich nämlich auch schon mal. Also die Herausforderung für eine Kundin, die vegan ist und eine Histaminintoleranz hat, einen Plan zu machen.
Oh, wow, ja.
Das ist echt krass. Okay.
Obwohl das ja auch immer individuell ist. Ne? Selbst wenn du Histamin hast, du kannst halt, manche vertragen das, Tomaten und andere wiederum nicht. Manchmal ist es halt so, da ist Fleisch wirklich das Problem, bei anderen auch Hülsenfrüchte und dann, muss man individuell gucken.
Okay, ja gut. Dann kommt eine Nebennierenschwäche auch häufig vor mit Essstörungen. Das ist einfach unglaublich, wie viele Anfragen ich tatsächlich auch bekomme, wo eine Essstörungsvergangenheit ist oder jemand eine Essstörung noch hat. Und das ist tatsächlich 9 von 10 Anfragen ist das der Fall. Und ich finde das so extrem. Und dann kann das natürlich auch schnell mit einer Nebennierenschwäche einhergehen. Nicht jeder weiß das sicherlich, aber dieser Stress, der Druck, Nährstoffmangel, all sowas. Und dann ganz häufiges Thema Binge-Eating. Wenn man da drin ist, man fühlt sich nicht wohl in seiner Haut. Man hat die Fressanfälle, was nicht mal eine ganze Tafel oder 2 Tafel Schokolade, sondern es ist wirklich ein Essanfall von 6.000 bis 7.000 Kalorien teilweise. Also wirklich sehr, sehr, sehr extrem. Man hat diese Essanfälle. Man isst meistens, also die Personen, die das betrifft, essen meistens die anderen Tage sehr wenig, um es irgendwie auszugleichen und machen extrem viel Sport. Und dann, wie kommt man dann da raus? Man muss halt irgendwo ansetzen und der Person zu sagen, okay, du machst jetzt keinen Sport mehr, weil du eine Nebennierenschwäche hast, das ist fast nicht möglich, beziehungsweise die haben das Gefühl, die stressen sich dann natürlich noch mehr. Hast du da irgendeinen Tipp, hast du sowas schon mal erlebt?
Persönlich sogar. Ja, ich hatte ja auch, ich hatte eine Essstörung und ich hatte eine Bulimie. Also das ist ja dann auch immer dieser Wechsel, ne? Okay, also ja. Binge und Tage, wo du nicht so viel isst, viel Sport machst, das ist genau meine Geschichte. Deswegen gibt es ja auch meinen Recover-Kurs, ne? Weil das tatsächlich auch diese Parallelen für mich da sind. Das ist natürlich schwierig. Natürlich habe ich damals, also es ist jetzt wirklich noch sehr, sehr lange zurück und noch weniger von Nebennierenschwäche irgendwie was gewusst. Und ich glaube, bei mir kam das tatsächlich auch noch später. Letztendlich ist es vielleicht trotzdem für mich gar nicht so leicht, mich da reinzuversetzen, weil ich habe, obwohl ich glaube, schon davon ausgehe, dass wahrscheinlich viele auch trotzdem wissen, dass es nicht gut ist, was sie da machen und nicht gesund ist. Ich wusste halt von, ne, ich hatte immer diesen Willen, ich möchte da raus. Und das war halt auch immer mein Motivator, ne, dass ich halt wusste, okay, ich hatte da irgendwie diese Stimme, die mir irgendwie auch gesagt hat, du musst da raus, du musst was anderes machen, als das, was du gerade machst, ne. Mein Tipp ist halt, das muss man halt Step by Step angehen, ne. Also, da würde ich auf jeden Fall, wenn da noch keine Therapie gerade, ne, da ich dabei bin, würde ich das auf jeden Fall parallel vorschlagen, ja, dass man sich da einen Therapeuten auch holt, dass man zumindest auch daran arbeitet. Das war zum Beispiel auch einer meiner wichtigsten Schritte oder ersten Schritte, dass ich zumindest so eine Art Binge, nicht mehr diesen Zwang verspürt habe, jetzt möchte ich das rückgängig machen und jetzt muss ich halt extra wenig essen oder ich muss extra viel trainieren. Das war zum Beispiel ein wichtiger Schritt. Ein anderer wichtiger Schritt ist vor allen Dingen auch mir anzugucken, warum mache ich das dann überhaupt? Ne, was liegt denn dahinter? Sind das Emotionen? Ist das Druck? Ist da irgendwas bei mir mal passiert in der Kindheit oder in meiner Jugendzeit? Ne? Auch da ist natürlich Therapie, da muss man manchmal vielleicht ein bisschen sanfter rangehen, auf jeden Fall sinnvoll. Ne? Und wie gehe ich eigentlich, das war mein Problem, wie gehe ich mit Emotionen um? Ne? Und das war dann bei mir, egal ob negativ oder positiv, auch bei positiven Emotionen, ich hatte einfach kein Ventil. Und da einfach hinzugucken, was liegt denn dahinter? Es ist meistens einfach nicht das Problem, die Willensstärke und ich muss jetzt gucken, dass ich esse und Diät halte und so weiter und so fort. Ja. Es ist wirklich das, was tief in mir drin liegt, vor was ich eigentlich wegrenne, von was ich kein Ventil habe, dass man da hinguckt, weil das ist das eigentliche Problem. Und meistens sind es ja auch die Frauen, die vielleicht perfektionistisch veranlagt sind, die einen extrem hohen Druck verspüren, gut aussehen zu müssen, immer gut essen zu müssen, vielleicht auf der Arbeit, in der Uni, in der Schule schon immer perfekte Performance bringen mussten oder das Gefühl hatten, sie müssten das. Und dass man da auch hinguckt, ne? Das ist das eigentlich meistens das Grundproblem und gar nicht so sehr jetzt dazu gucken, wie kann ich jetzt mein Essen nochmal anders gestalten? Das ist ja meistens das, wo wir denken, das weiß ich, kenne ich auch von früher, ne? Okay, wenn ich jetzt wirklich das gar nicht kaufe, dann ist es ja auch nicht da, aber das ist ganz egal, wenn du in diesem Modus drin bist, dann gehst du los und kaufst dir das. Ja? Und da musst du halt gucken, was ist halt da in mir drin los. Das ist manchmal ein bisschen ist manchmal hart, weil das weh tut, vielleicht dahin zu gucken. Deswegen, ja, es ist ganz, ganz schwer für mich, da so ein Pauschal, okay, das machst du jetzt und dann bist du da raus und dann kriegst du das hin. Aber da müssen wir erstmal in den Griff bekommen, damit wir überhaupt die Nebennierenschwäche in den Griff bekommen können.
Ja, absolut. Das sage ich auch immer bei jedem Ziel, was man da angehen möchte, ob man eine Nebennierenschwäche hat oder nicht, wenn eine Essstörung vorliegt, das geht nur in Kombination mit einer Therapie, weil wir können euch die besten Pläne schreiben oder Ernährungsanweisungen und Rezepte geben und Nahrungsergänzungsmittel, aber der Auslöser, das ist ja nur ein Symptom, das Binge-Eating oder sonst irgendwas, aber der Auslöser ist die Emotion dahinter, das, was der schwarze Fleck, der da in einem drinsteckt und ich weiß, dass auch viele sagen, ja, ich habe schon mal eine Therapie gemacht und das hat mir alles nichts gebracht. Ne? Es gibt so viele unterschiedliche Therapeuten und ich möchte euch dazu ermutigen, dass ihr nochmal jemand anderen ansprecht, dass ihr nochmal jemand anderen versucht. Es gibt tatsächlich auch schon Online-Therapeuten und ich kann auch sagen, ich habe selber eine Therapie gemacht. Ich bin so happy, jetzt nicht im Sinne von Ernährung, aber Dinge, die mich beschäftigt haben. Und das war das Beste, was ich hätte machen können. Und da braucht man sich nicht vor schämen. Mein Papa ist auch Therapeut und ja, man kann sagen, das bringt mir alles nichts. Man muss natürlich auch offen dafür sein oder zumindest so diesen ersten Step mal machen. Und wenn es dir dann nichts bringt, dann kannst du ja immer noch sagen, okay, ich lasse das jetzt erstmal ruhen. Vielleicht habe ich aber ein bisschen was davon mitnehmen können. Wie kann ich das weiter ausbilden? Also diese Bereitschaft zur Änderung muss natürlich da sein. Deswegen finde ich es so gut, dass du das mit uns teilst.
Ja, ich kann das aber auch gut nachvollziehen, ne? Dass man so das Gefühl hat, ich habe diesen Knackpunkt noch nicht. Also es gibt so unterschiedliche Formen von Therapie. Und manchmal ist es halt, man muss vielleicht verschiedene ausprobieren. Aber für mich war es, also ich musste auch für mich selber nochmal gucken. Also für mich waren es dann auch, dass ich wirklich über Bücher gestolpert bin von Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ne? Mein eigenes Mindset, weil das hat mir so ein bisschen in meiner Gesprächstherapie damals gefehlt, weil ich habe irgendwie so das gedacht, okay, wir reden die ganze Zeit über die Vergangenheit und ich erlebe das halt wieder, aber ich komme irgendwie gar nicht voran. Mhm. Und für mich war das damals ein ganz wichtiger Punkt und es fällt, glauben vielen vielleicht noch schwer, sich hier auch die eigene Verantwortung einzugestehen, ne? Und da wirklich hinzugucken und zu sagen, okay, ich bin dafür verantwortlich, weil wir doch ganz häufig auch und ich auch selber gerne in der Opferhaltung drin sind und irgendwie die Verantwortung vielleicht irgendwo jemand anderes und der muss mich jetzt doch wieder heil machen. Aber wir können da ganz viel tun. Wir können ganz viel auch tatsächlich machen. Und es hat für mich ganz viel geändert, als ich die richtigen Bücher in den Händen hielt. Das hat mir so die Augen geöffnet. Und tatsächlich ist es so, man muss die Bereitschaft haben, aber vielleicht auch in manchen Fällen den Spiegel, den vielleicht auch andere Personen einen vorhalten, dass man da wirklich auch mal reinguckt und sich selber anguckt und sie sagt, okay, das liegt in meiner Verantwortung, ich kann das ändern. Das sieht man ja auch ganz viel zum Beispiel in Beziehungen, wo man da immer so drin ist, ja, der andere und der macht dies nicht und der macht das nicht und ach ja, dann hat er wieder das gemacht, aber dann auch irgendwie mal zu gucken, dass das immer irgendwie so ein Wechselspiel ist und was meine eigene Position auch da drin ist, ne, mit mir selber, mit anderen Personen und da halt zu sagen, okay, was kann ich denn eigentlich an mir ändern, ne, und dann kann sich vielleicht auch eventuell mein Umfeld reagiert anders auf mich, weil ich mich irgendwie verändert habe, wenn das Sinn macht.
Absolut, ich kann es so unterzeichnen und jeder erwischt sich mal darin, in der Opferrolle zu sein, weil es einfach einfacher ist. Das ist auch in Ordnung, mal zu trauern und irgendwie, ja, da vielleicht irgendwie sich einmal das Opfer zu sein, aber dann sag dir danach, okay, es reicht jetzt. So, das ist so, was ich mir dann auch irgendwann gesagt, Marie, es reicht. Okay, gut, irgendwie Thema durchgekaut. Und das kann eben helfen bei der Therapie, dass man spricht über die Vergangenheit, man spricht über das Jetzt und alles. Das hilft, um das zu verarbeiten, um es wirklich so oft durchzukauen, dass du sagst, okay, gut, das ist meine Vergangenheit, das ist der Grund, ich habe das irgendwie besser verstanden für mich. Ich bin aber jetzt meiner selbst. Ich bin meine eigene Person und kann mich selber formen und bin nicht das fertige Produkt aus meinen Eltern, aus meiner Vergangenheit und das, was bis jetzt alles los war, sondern ich kann das selber jetzt noch beeinflussen und entweder mache ich mir diese Kraft und diese Möglichkeit zu nutzen oder ich bin Opfer. Ne? Ja.
Genau, schön gesagt.
Ja, cool, dass du das mit uns geteilt hast. Ich hatte das auch noch so ein bisschen im Hinterkopf, aber ich wusste nicht, ob du da jetzt noch schon eine Nebennierenschwäche hattest oder nicht.
Letztendlich keine Ahnung. Ne? Vielleicht war sie da schon da. Ist wirklich gut möglich, aber wenn du auch noch, ich habe ja damals auch noch die Pille genommen, ne? Die verdeckt ja auch extrem viel. Ja.
Absolut, okay. Wow. Genau, und dann, ich denke, die letzten Fragen, die ich mir notiert hatte, das war auch nochmal so ein bisschen ernährungsspezifisch und meine Community bezogen mit, ist überhaupt ein Defizit mit einer Nebennierenschwäche möglich, also ein kalorisches Defizit und ist Muskelaufbau bei einer Nebennierenschwäche möglich? Ich denke, wir können uns das alle beantworten, aber vielleicht kannst du das nochmal so auf den Punkt bringen.
Also ich würde ein Kaloriendefizit gar nicht anpeilen. Also ich würde Diät überhaupt mal komplett über Bord werfen, wenn ich versuche, mich von der Nebennierenschwäche zu erholen und halt auch das Training, also einfach Heilung und jetzt nicht auf Diät oder Muskelaufbau versuchen, meine Priorität zu setzen, sondern halt wirklich, ich will jetzt mal gesund werden und einfach mal meine Energie zurückhaben. Und dafür gebe ich meinem Körper auch Energie und raube halt nicht Energie, um Muskeln aufzubauen oder sonstiges, sondern versuche halt wirklich mal bisschen ruhiger zu machen und
Ja.
gucken, dass ich meinem Körper irgendwie auch ganz viele Ressourcen gebe, die er auch braucht, ne?
Ja,
Ja.
genau. Ja, und man könnte sich auch aufschreiben, was habe ich jetzt davon, dass ich jetzt Sport mache, dass ich jetzt alles so mache wie bisher, und was habe ich davon, wenn ich mich den Tipps, die Julia uns jetzt gegeben hat, widme und Sport runterschraube und so weiter und so fort, mich ausgewogen ernähre, dass ihr euch so eine Pro- und Kontraliste macht, um euch das schwarz auf weiß vor Augen zu halten, weil man sonst das Gefühl hat, man macht irgendwas falsch, weil man ist ja nicht zufrieden mit seinem Körper und man möchte eigentlich dies. Dann vermischt ihr eure ganzen Ziele kreuz und quer und ihr schiebt euer Resultat, euren Wunschkörper, eure Wunschgesundheit immer weiter nach hinten, weil ihr jedes Mal in dieser gleichen Schleife bleibt und dann irgendwann kracht es und dann seid ihr vielleicht im Krankenhaus, jetzt mal ganz extrem gesagt, und dann sagt ihr, okay, jetzt mache ich aber was. So, ne, das einfach nochmal vor Augen halten. Je eher ihr startet, euch von diesen Dingen zu lösen, ich sage nicht, dass es einfach ist, aber einfach so, um sich das auch mal so bewusst zu machen, je eher seid ihr an eurem Muskelaufbau und Wunschkörper ja dran. Und ein gesunder Körper ist nie hässlich. Und das sage ich mir immer und das sage ich auch immer meinen Kunden, ne? Weil ich kann es natürlich auch nicht verantworten, jemanden mit einer Nebennierenschwäche zu sagen, alles klar, wir fahren jetzt ein Defizit, ne? Ja. Ja, super. Herrlich, das war super interessant. Vielen, vielen Dank. Hast du noch irgendwas ganz Wichtiges, was dir einfällt zu dem Thema?
Ach, was mir die ganze Zeit, glaube ich, so im Kopf rumschwirrt, was für mich auch damals so schwer war. Man muss nicht, aber es ist halt wichtig, seiner inneren Stimme auch zu folgen und dass die ein bisschen lauter wird als die äußere Stimme oder das, was man liest. Für mich war das halt damals ja genau das Gegenteil von dem, was ich auch selber gelernt habe in Trainerausbildungen. Dieses, du willst schlanker werden, dann musst du mehr Gewicht auflegen und stemmen und so weiter. Du musst halt mehr machen, du musst dich gesünder ernähren. Und das ist halt genau das, was da halt echt fatal ist. Und diesen Gegenwind habe ich halt auch bekommen, ne? Und auch diese Stimme, die war auch irgendwie in mir drin, okay, du hast es ganz anders gelernt, du liest es ganz anders. Und dann muss man vielleicht noch nach anderen Infos suchen und diese Stimme halt lauter werden lassen, die einem sagt, nee, ich glaube, das ist der richtige Weg. Und ich spüre das auch, dass mein Körper eigentlich gerade gar nicht mehr kann, sondern ich Piano ruhiger machen soll. Das ist so wichtig, weil diese Stimmen von außen, die sind halt so unglaublich laut manchmal.
Ja, absolut. Super, sehr gut. Ja, ihr könnt von Julia Schulz natürlich noch viel, viel mehr erfahren. Sie hat schon ein oder zwei Bücher geschrieben, ne? Zwei hattest du, glaube ich, schon.
Ich habe eins genau mit dem Verlag und dann noch Rezeptbücher, Hormonfood, die sind im Eigenverlag sozusagen auf meiner Website.
Genau. Ja, das Leben mit dem PCOS-Syndrom, das habe ich persönlich auch gelesen. Das ist so interessant, selbst wenn man kein PCOS hat. Und ich habe daraus so viel schon lernen können, einfach über den Körper, über die Ernährung, wie was funktioniert, aber auch nicht zu wissenschaftlich. Also ich finde, da hast du echt die perfekte Mischung gefunden. Aber wenn jemand PCOS hat, dann absolut empfehlenswert. Alles, was Thema Hormone, Nebennierenschwäche, Kinderwunsch, hypothalamische Amenorrhoe, all das bespricht Julia auch in ihrem Podcast. Viel fantastic. Ich verlinke euch das aber alles nochmal. Und dann hat sie noch einen Blog mit super coolen Rezepten und wissenswerten Artikeln. Und bei Instagram bist du auch zu finden, oder?
Genau,
Ja.
ja, unter juliaschulz.coaching.
Perfekt. Ja, super. Herzlichen Dank, Julia. Ich bin so happy, dass du meine Community endlich mit den wertvollen Informationen versorgt hast.
Ich danke dir, Marie. Danke für die Einladung.